Du hast uns durch dein Wort so oft erquickt und wir haben so viel Hilfe, Beistand von dir bekommen. Wir wollten das auch gerne weitergeben in diese Welt hinein, in diese unruhige Welt, in diese suchende Welt, aber auch in diese schöne Welt, wo wir heute so viel erlebt haben, in diesen Sonnenstrahlen, in der blühenden Natur und doch so viele Menschen unglücklich, verzweifelt und belastet sind. Jetzt setze uns zum Segen, wie du einst deine Christengemeinde zum Segen für die Welt gesetzt hast. Segne uns dein Wort heute Abend. Amen. Apostelgeschichte 8. Vers 1. Saulus aber hatte Gefallen an seinem Tode. Wichtig ist doch, wie Jesus seine Beute holt unter den schlimmsten Feinden. Es gibt ja einen schönen Psalm im Alten Testament, den Psalm 110. Jesus herrscht unter seinen Feinden. Jesus herrscht unter seinen Feinden. Sie brauchen sich nie Sorgen um diese Spötter und Verächter. Jesus herrscht unter seinen Feinden. Er kann sich die dicksten Beute dort herausholen. So hat sich den Saulus geholt. Schlimm ist bloß, wenn die Gemeinde träge und müde wird und glaubenslos. Das ist schlimm. Am Haus Gottes fängt das Übel an. Mit den Feinden brauche ich sich nicht erregen. Saulus aber hatte Gefallen an seinem Tod. Es erhob sich aber an diesem Tag eine große Verfolgung über die Gemeinde in Jerusalem. Da zerstreuten sich alle in die Länder Judäa und Samarien, außer den Aposteln. Es bestatteten aber den Stephanus gottesfürchtige Männer und hielten eine große Klage über ihn. Saulus aber suchte die Gemeinde zu zerstören, ging von Haus zu Haus, schleppte Männer und Frauen fort und warf sie ins Gefängnis. Die nun zerstreut worden waren, zogen umher und predigten das Wort. Wer war das jetzt? Es waren nicht die Apostel, die blieben in Jerusalem. Die Zerstreuten, das waren die Nicht-Theologen, die Nicht-Apostel. Also Sie und ich, die ganz normalen Leute, die predigten, das waren der Urchristengemeinde, die große Kraft, die durchbrach. Sie sind Zeuge Jesu. Ganz wichtig, dass man es immer wieder merkt, wie man das Übel so machen konnte, dass wir meinten, das müssten irgendwie berufenen Theologen machen. Im Neuen Testament hat das keinen Anhalt. Das ist schön, dass wir Theologen haben, aber das Zeugnis muss von allen Christen in die Welt hineingerufen werden. Die nun zerstreut waren, zogen umher und predigten das Wort. Philippus aber kam hinab in die Hauptstadt Samariens und predigte ihnen von Christus. Und das Volk neigte einmütig dem zu, was Philippus sagte, als sie ihm zuhörten und die Zeichen sahen, die er tat. Denn die unreinen Geister fuhren aus mit großem Geschrei aus vielen Besessenen, auch viele Gelähmte und Verkrüppelte wurden gesund gemacht. Und es entstand große Freude in dieser Stadt. Es war aber ein Mann mit Namen Simon, der zuvor in der Stadt Zauberei trieb und das Volk von Samaria in seinen Bann zog, weil er vorgab, er wäre etwas Großes. Und alle hingen ihm an, klein und groß, und sprachen, dieser ist die Kraft Gottes, die Große genannt wird. Sie hingen ihm aber an, weil er sie lange Zeit mit seiner Zauberei in seinen Bann gezogen hatte. Als sie aber den Predigten des Philippus von dem Reich Gottes und von dem Namen Jesu Christi glaubten, ließen sich taufen Männer und Frauen. Da wurde auch Simon gläubig und ließ sich taufen und hielt sich zu Philippus. Und als er die Zeichen und großen Taten sah, die geschahen, geriet er außer sich vor Staunen. Als aber die Apostel in Jerusalem hörten, dass Samarien das Wort Gottes angenommen hatte, sandten sie zu ihnen Petrus und Johannes. Die kamen hinab und beteten für sie, dass sie den Heiligen Geist empfingen. Denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren allein getauft auf den Namen des Herrn Jesus. Da legten sie die Hände auf sie und sie empfingen den Heiligen Geist. Als aber Simon sah, dass der Geist gegeben wurde, wenn die Apostel die Hände auflegten, bot er ihnen Geld an und sprach, gebt auch mir die Macht, damit jeder, dem ich die Hände auflege, den Heiligen Geist empfange. Petrus aber sprach zu ihm, dass du verdammt werdest mitsamt deinem Geld, weil du meinst, Gottes Gabe werde durch Geld erlangt. Du hast weder Anteil noch Anrecht an dieser Sache, denn dein Herz ist nicht rechtschaffen vor Gott. Darum tu Buße für diese deine Bosheit und flehe zum Herrn, ob dir das Trachten deines Herzens vergeben werden könne. Denn ich sehe, dass du voll bitterer Galle bist und verstrickt in Ungerechtigkeit. Da antwortete Simon und sprach, bittet ihr den Herrn für mich, dass nichts von dem über mich komme, was ihr gesagt habt. Als sie nun das Wort des Herrn bezeugt und geredet hatten, kehrten sie wieder um nach Jerusalem und predigten das Evangelium in vielen Dörfern der Samariter. Ich würde den Abschnitt heute überschreiben vom Siegeslauf des Evangeliums durch die Welt. Jetzt auf einmal geht das Evangelium in die Welt hinaus. Heute Morgen haben wir das schon gehört, das war ja eigentlich nachfolgend mit dem afrikanischen Vertreter, diesem Superminister der Königin Candace, der dahergezogen kommt und den der Philippus auf der Straße bei Gaza anspricht und der ihm das Evangelium auslegt und der ihn zu Jesus führt. Das ist ganz wichtig, das haben wir heute Morgen im Gottesdienst gesagt, dass der Herr selber dies macht, das Evangelium in die Weite führt. Aber leider ist das ein Problem, das die Christengemeinde schwer tut, mit dem Weitersagen des Evangeliums. Wir sind so schüchtern. Wir sind so schrecklich furchtsam beim Weitersagen des Evangeliums. Wir genieren uns. Und das darf doch nicht wahr sein. Wir haben so ein schönes Beispiel vorhin noch am Ende vom Essen gehört, wo eine Frau da jemand eingeladen hat, hier aus der Nachbarschaft eine Ärztin, und die dann zur Bibelstunde kam. Ist doch toll! Wenn man so eine Bestätigung bekommt, wir wollen ja immer auch aufpassen, dass wir Leute nicht ärgern. Gehört ein bisschen Feingefühl dazu. Sie wissen, was ich meine. Man kann ja Leute auch reizen, unnötig, und dauernd auf den Nerven rumtrampeln. Das wollen wir auch nicht, sondern mit einer feinen, höflichen Art sie einladen. Und wie hat's Gott gemacht? Die Verfolgung, die schreckliche Verfolgung von dem Stephanus wurde umfunktioniert, das ist so ein schönes modernes Wort, wurde von Gott umfunktioniert, dass die Leute, die verstreut waren durch die Verfolgung, Zeugen von Jesus wurden. Also ich kenne viele Flüchtlinge. Ich war in einer Flüchtlingsgemeinde, als ich junger Pfarrer war im Schwarzwald. Von was reden Flüchtlinge? Wir haben einen riesigen Hof gehabt, 50, 60 Pferde, war toll, alles verloren, immer bloß, was ich verloren habe. Diese Flüchtlinge haben nicht erzählt, was sie verloren haben. Die haben bloß noch erzählt, was sie mit Jesus gewonnen haben. Die haben nicht von ihrem Leid gesprochen. Die haben nicht von dem Unrecht gesprochen. Das ist ganz wichtig, dass man nicht ichbezogen dauernd um sein Leid kreist, um seine Probleme, ach, ich habe so schwer, niemand kümmert sich um mich, mich hat vorhin niemand gegrüßt, sondern dass wir überströmend erfüllt sind und anderen weitererzählen, was wir mit Jesus gefunden haben, was wir bekommen haben bei Jesus. Ich glaube, ganz am Anfang habe ich es Ihnen schon gesagt, dass dieser Islam-Konvertit, dieser Pfarrer von Izmir, der dort evangelischer Pastor in der Millionenstadt ist, das immer sagt, erzählt euren türkischen Nachbarn, was ihr an Jesus habt. Und sehen Sie, das steckt ja an. Verstehen Sie, aus der Freude, so wie ein junger Kerl sagt, ich habe ein tolles Fahrrad. Oder der Sohn da von unserem lieben Bruder Martin Scheuermann, wenn der da mit seinem Skateboard durch die Welt rast, ich kann Skateboard fahren, und dann macht er seinen Handstand. Wenn wir so begeistert erzählen, was wir an Jesus haben, verstehen Sie? Aus der Freude, aus einem erfüllten Herzen, dann werden wir auch bei den Leuten nicht als die Dränger empfunden, sondern dass wir erzählen und sagen, wir können es uns gar nicht anders vorstellen. Wir haben so viel mit Jesus erlebt. So war es dort. In dieser Verfolgung sind sie hinausgeführt worden, sind getrieben worden in fremde Länder. Sie kennen die Geschichte im Kapitel 11. als sie in diese Riesenstadt Antiochien kamen, Antiochien am Orontes, es gibt ja zwei Antiochien in der Bibel, war die drittgrößte Stadt damals der Welt. Antioch, das liegt heute an der Grenze zwischen Libanon, Syrien und der Türkei. Syrien und der Türkei ist ein umstrittenes Gebiet. Eigentlich wollten sie Türken, die Türken haben es, die Syrer wollten es eigentlich wieder zurückhaben. Die alte Stadt Antiochien, wo erstmals die Christen Christen genannt wurden. Und zwar auch durch diese Flüchtlinge. Überall wurde das Feuer des Evangeliums verbreitet. Also das wäre toll, wenn wir auch solche Zeugen wären. Ich wünsche es Ihnen, wenn Sie zurückkommen. Jetzt müssen Sie noch wissen, wo gingen Sie hin? Nach Judäa. Nun, Judäa kennen wir. Wir sagen ja die Juden. Von Judäa, das ist um Jerusalem herum. Aber sie gingen nach Samarien. Wissen Sie, was damals Samarien war? Ein Jude hat mit den Samaritern kein Wort gewechselt. Da war eine ganz große Feindschaft. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Die Samariter hassten die Juden so sehr. Als Jesus mal durch Samarien reisen wollte und ein Nachtquartier gesucht haben, haben sie gesagt, Juden werden nicht aufgenommen in Samarien. Und was haben die Jünger gesagt? Herr, wir lassen Feuer vom Himmel fallen über die Samariter. Ha! Die haben es nicht verdient, dass sie überleben. Es gibt auch bei uns manchmal solche Grenzen, wo es so schwer wird, wo wir Menschen hassen, wo Spannungen sind, dann können wir das Evangelium nicht weitertragen. Es ist wunderbar, wie das da steht in der Apostelgeschichte, wie unser Gott und Herr seine Boten auch nach Samaria schickt. An einen Ort, wo sie gar nie hingegangen wären, durch den Druck der Verfolgung. Und auf einmal wird Samarien Erweckungsgebiet. Also beim Missionsauftrag geht es nicht um unsere Gefühle, um Lust und Laune oder Leute, die uns lieben, die mag ich oder die mag ich nicht. Das Wunderbare ist, dass unser Herr uns hinschickt an Gebiete, wo wir gar nicht denken. Vor vielen Jahren, als ich bei Licht im Osten war, hat mich das schon immer bewegt, wie eigentlich das Evangelium in Zentralasien ausgebreitet wird. Und wenn ich mit unseren russischen Aussiedlern sprach, habe ich immer wieder gefragt, macht ihr eigentlich gar nichts für die Kasachen und für die Kirgisen? Ich habe ihnen ja erzählt, dass ich da vor ein paar Wochen war. Und dann haben die Aussiedler immer gesagt, die stinken so. Die kann ich nicht zu mir ins Auto nehmen. Ich weiß nicht, war es der Knoblauch oder irgendwas anderes. Jedenfalls waren tiefer Graben, da wohnten viele deutsche Aussiedler, in Karaganda, in der Steppe, oder in Frunze. Aber die haben ihre großen Versammlungen gehalten, waren ja auch in der Verfolgung, aber haben die anderen Völker, die dort lebten, die Tataren und die Uiguren und wie die alle hießen, einfach auf der Seite liegen lassen, weil sie ihnen unsympathisch waren. Ich verstehe es doch, wir machen es doch auch so. Wie viele Freundschaften haben Sie mit Türken? Obwohl Sie doch mittendrin leben. Und jetzt ist das Wunder passiert, 1989 mit der Wende, dass plötzlich diese Russen, nein, die Deutschen, die dort noch lebten, mit einer Leidenschaft sich dieser fremden Völker angenommen haben. Heute ist das so eine herzliche Liebe und da hat Jesus so eine große Ernte gemacht. Ich habe es in diesen Tagen Ihnen auch erzählt, was mit den Zigeunern auch in Deutschland gegenwärtig geschieht. Wenn wir unsere Gefühle einmal überwinden, ich bin überzeugt, wenn Sie auf Menschen zugehen und das lernen aus der Apostelgeschichte, wie Jesus Grenzen überschreitet, wie da ganz besonderer Segen entsteht. Das ist auch was Wunderbares, wenn Sie auf die Kinder zugehen. Meine Frau hilft zu einem ausländischen Kind gegenwärtig, dass es in der Realschule bleiben kann. Hat immer 5 bis 6 in den Klassenarbeiten. Die Mutter kann ja gar kein richtiges Deutsch und jetzt soll es noch Englisch lernen. Die weiß gar nicht, was Dativ und Akkusativ ist und wie die Formen gehen. Und das ist so wunderbar, wenn man da einem Kind helfen kann und dann ein Zeugnis von Jesus geben kann. Wir wollen die Mauern überspringen und das hat der Heilige Geist damals in der ersten Christengemeinde getan. Da ist Segen entstanden. Und dann noch von den Märtyrern, wie der Stephanus beerdigt wird, gottesfürchtige Männer, das waren Juden, keine Christen, die den Stephanus beerdigt haben. Wunderbar, dass es das auch gibt. Und hielten eine große Klage über ihn. Und dann wollen wir es festhalten, die Verfolgung von außen ist nie Schaden, so schwer das ist, sondern das Blut der Märtyrer ist der Samen der Kirche. Und überall, bevor eine Erweckung kommen kann, muss die Verfolgung sein. Wir wollen uns nicht fürchten vor der Feindschaft, die uns entgegenschlägt, weil der Herr das benutzt, auch wenn Saulus Männer und Frauen fortschleppt und ins Gefängnis wirft. Das ist ein Zeugnis ohnegleichen. Also, jetzt machen wir weiter. Das war das Erste, wie der Siegeslauf des Evangeliums in die Welt geht nach Samarien. Und jetzt lernen wir kennen, dass diese Samarien durchsetzt war mit ganz schrecklichen okkulten Zauberpraktiken. Das wissen Sie ganz genau, dass wo Jesus nicht ist, dass der Teufel ungeniert und ungehemmt wütet, auch bei uns. Aber wir leben sicher in unserem Land noch etwas unter dem Schutz der Gebete unserer Voreltern und Väter und Mütter, dass diese Dinge uns nicht so belasten wie in der dritten Welt. In den Ländern, wo durch die Religion diese Mächte angebetet werden. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie das in all diesen Ländern ist, wie in Samarien. Samarien hat ja die Offenbarung Gottes im Alten Testament, wie es Israel gegeben war, verlassen und hat eine ganz schlimme Mischreligion gemacht. Auf dem Garizim hatten sie dann angebetet und so eine Mischreligion, das ist ganz schlimm, wo alle Teufeleien und okkulten Praktiken und abergläubischen Dinge mit hineinkommen. Wir wollen heute Abend nicht viel reden von diesen dunklen Mächten, das wollen wir nicht tun. Wir wollen vom Sieg von Jesus reden. Ich bin auch oft traurig, wenn ich in christlichen Versammlungen erlebe, dass Menschen so viel von den Dämonen reden. Natürlich gibt es die. Es gibt auch den Teufel, aber wir wollen nicht davon reden, sondern wir wollen wissen und sagen, dass der Sieg von Jesus größer ist als alle Macht der Finsternis. Und das genügt doch. Nun gibt es manche, die sagen, da muss etwas ganz Besonderes geschehen, um von diesen dunklen Praktiken freizukommen. Nein, eins ist nur nötig, dass man den Namen Jesus anruft. Wer den Namen Jesus anruft, wird gerettet. Da muss er nicht erst nach Karlsruhe fahren und zu einem bevollmächtigten Freisprecher gehen. Er kann das hier auf dem Schönblick tun. Den Namen Jesus anrufen und er wird frei von allen dämonischen Bindungen. Wen der Sohn Gottes frei macht, den macht er richtig frei. Es genügt, dass wir sündige Bindungen bekennen, bereuen, hassen und lassen. Aus aller Macht der Finsternis, das ist eine Erfahrung, die auch überall geschieht. Wer etwas anderes lehrt, handelt wieder das Wort Gottes. Ich kann aus allen Bindungen freikommen. Und wenn jemand sagt, aber was war da bei meiner Großmutter? Und dann sage ich, nein, du musst für deine Schuld gerade stehen und du darfst heute den Namen Jesus anrufen. Und dann weichen alle Mächte dieser Welt zurück. Das ist eine Erfahrung, die auch dort die Christen, diese Flüchtlinge in Samaria gemacht haben. Das ist wunderbar, dass der Teufel nichts entgegensetzen kann. Martin Luther hat ja mal das große Wort gesagt, als er zum Reichstag nach Worms ging, und wenn so viel Teufel wie Dachziegel in Worms sind, ich will hinein. Wir brauchen die Macht der Finsternis nicht zu fürchten. Und wenn heute dort die kleinen Gemeinden in diesen Ländern sind, dann wissen wir, wie das ist. Ich wusste in meiner Gemeinde, dass eine ganze Reihe okkulter Wahrsager und anderer Leute dort da war. Es hat eine Frau bei uns in einem Hochhaus sehr beschäftigt und hat gesagt, neben mir wandert eine Frau, die macht da alle okkulten Praktiken, da kommen so viele Kunden den Tag über. Und hat gesagt, belastet das, dann braucht sie nichts belasten. Weil Jesus über ihnen wacht, wo sie den Namen Jesus anrufen, müssen sie nicht ausziehen. Weil Jesus stärker ist und da kommt nichts durch die Wand. Brauchen Sie gar keine Angst haben, wo wir ganz ungeteilt Jesus gehören. Das war die Erfahrung in Samaria. Ich will Ihnen heute nur sagen, dass es ungut ist, wenn wir in den Versammlungen immer hin und her Geschichten erzählen, die uns dann so gruselig über den Rücken laufen. So, wir sollen den Sieg von Jesus verkünden. Und es ist gar nichts weiter nötig, als dass man den Namen von Jesus anruft. Und wir haben das in unendlich vielen Beispielen. Und gerade auch im Bereich der Mission wird das heute tausendfach erlebt. Sehr interessant, wenn man die Geschichten hört, fragen Sie ruhig die Missionare, wie das ist. Gibt es ja an jedem noch so kleinen Kral und Dorf und so weiter, überall, dass da die okkulten Zauberer sind und die Hexen und die da alles tun. Und die machen wahnsinnige Dinge. Die machen wahnsinnige, ich will es hier gar nicht erzählen. Die verfügen über Macht. Vielleicht erzähle ich es Ihnen am besten mit dem Ludwig Nommensen. Den kennen Sie doch, wie der dorthin ist, nach Sumatra einst. Und wie einer dieser Zauberpriester ihm sein Essen vergiftet. Und dann sitzt er dort im Baum und guckt zu, wie der Nommensen dieses Essen isst. Und er isst. Und den Rest isst er nicht und gibt seinem Hund und der stirbt. Und er überlebt. Weil Jesus größer ist als die Macht der Finsternis. Und das ist so wunderbar, dass diese Zeichen plötzlich begriffen werden von diesen okkulten Zauberern, die da tätig sind. Dass Jesus alle Macht hat im Himmel und auf Erden. Und da horchen sie plötzlich auf. Sie erleben, wie Menschen frei werden von diesen Bindungen. Und brich in Satans Reich mit Macht hinein. Unser Dr. Übel ist schon abgereist, sonst hätten wir es Ihnen mal erzählen lassen müssen, wie das war, als Sie dort unten angefangen haben, ganz im Süden Tansanias. Das ist ja in Afrika so, dass der Islam Afrikas ganz durchdrängt ist mit schlimmstem Geisterglauben. Ein ganz anderer Islam, als wir ihn etwa im Nahen Osten haben oder in den Golfstaaten. Ganz viel Zauberei mit Amuletten, mit allen Beschwörungsformeln. Und nach kurzer Zeit kommt der oberste Mullah da von der Moschee, das war auch nur so mit leichten Zweigen gebaute Hütte, und ist einer der Ersten, der sein Leben Jesus gibt. Das ist ein Zeugnis für den Dorf. Und es ist wieder das Wort des Evangeliums. Auch hier übrigens, passen Sie mal auf, wie heißt es am Ende? Das entscheidende Mittel, als sie nun das Wort des Herrn bezeugt und geredet hatten, kehrten sie wieder um nach Jerusalem. Immer ist das Wort des Evangeliums die große Stütze in allen Geisteskämpfen. Die Zeichen, die sind nur symbolkräftig, aber das Entscheidende bringt das Wort. Und wir dürfen das immer wieder für uns wissen, wo wir auf diese Mächte stoßen. Manche werden immer von einem Schauer befallen, wenn sie das hören. Dass sie ja, wir wissen das doch selber aus dem eigenen Leben. Hat der Teufel in ihrem Leben denn keine Macht? Wir kennen den Teufel und wissen, wie kräftig er ist. Wenn Jesus uns nicht beschirmt, sind wir verloren. Es ist kein einziger Christ in der Lage, der Macht des Teufels zu wehren, wenn nicht Jesus uns schützt und sein Blut uns frei macht von aller Schuld und dem Teufel jeden Zutritt verwehrt. Also ganz wunderbar ist, wie das Evangelium hineinbricht in die ganze Zaubermacht, in diese ganze Welt dieser okkulten Praktiken. Und wie das eine Befreiung gibt, wie die Menschen plötzlich aufatmen, froh werden. Ja, da müsste unser Bruder Rus jetzt dazu hinten mit seiner Frau erzählen aus Brasilien. Der wird die Gelegenheit einmal benutzen, wo man so in diesem Geisteskampf drinsteht. Aber das Schlimme war nun, dass es in der Gemeinde auch Mitläufer gab. Wissen Sie, Leute, die haben sich taufen lassen, die haben gesagt, ich glaube an Jesus, aber heimlich haben sie noch mit diesen okkulten Mächten geschafft. Interessant, wenn Sie im Alten Testament einmal lesen, da kennen Sie die Geschichte, dass selbst die Rebekka, die Götzen unterm Kamelsattel versteckt hat. Und wo wurden denn diese Götzen erst beseitigt? Wissen Sie wo? 1. Mose 35 in Sichem unter der Eiche vergraben. Tut von euch die fremden Götter, hat nachher Josua daran erinnert, weil dort der Jakob erst die Götzen vergraben hat. Es ist eine ganz große Gefahr, dass man immer noch heimlich mitmacht, auch im Leben von gläubigen Leuten. Deshalb wundern wir uns nicht, dass dieser Simon natürlich zunächst probiert, auch da noch immer das Alte nicht ganz aufzugeben. Wir wissen doch, wie das ist mit dem Brechen mit der alten Sünde. Es gab doch den gesegneten Evangelisten Wolfgang Dück. Der war ein Räuber, der war 10 Jahre im Zuchthaus gesessen, war einer der gesegnetsten Evangelisten, weil er zum Glauben in Jesus kam. Und er sagt ganz offen, wie er nach seiner Bekehrung noch in einem Selbstbedienungsladen hat was mitlaufen lassen. Und er hat gesagt, das mit der Sünde ist so eine schlimme Sache, aber wichtig ist, dass man es bekennt. Auch gläubige Leute sündigen, aber man muss es loswerden, man muss ins Licht treten. Und das ist ganz furchtbar, wenn es unter der Decke weitergeht. Wir kennen die Heuchelei als die große Gefahr der gläubigen Gemeinde. Jetzt geht es in die Gemeinde. Nicht immer handelt Gott so wie bei Ananias und Sapphira. Und da bei diesem Simon war es jetzt wichtig, ist erst rausgekommen, wie er auch will, dass die Gabe des Heiligen Geistes von ihm vermittelt werden kann. Ist doch interessant, dass dieser Zauberer Simon im Grund sich sehnt nach dieser Kraft des Heiligen Geistes, die das Leben neu macht, dass die heilt, die Vergebung wirkt, die Menschen verändert. Der Heilige Geist macht neue Kreaturen und er wollte das auch so gern vermitteln. Er will nicht bloß in seinen dunklen Mächten drin sein und jetzt holt er sein ganzes Geld zusammen und bietet das an. In der Kirchengeschichte hat man ja das von dem Simon auch so genannt und sagt, dass die Simonie, wenn man mit Geld Ämter kauft, das war ja in der mittelalterlichen Kirche eine ganz schlimme Praxis, dass das so getan wurde. Er hat gesagt, man soll überhaupt nicht mit Geld da umgehen, sondern ich kriege die Gabe des Heiligen Geistes mit einfältigem Herzen, wo ich Buße tue, wo ich umkehre, darf ich gefüllt werden mit dem Heiligen Geist und dann in diesem Geist wunderbar weiterwirken. Es ist schön, wie auch dieser Simon plötzlich merkt, ein Mann, der ganz tief drin steckt in der Szene des Okkulten, wie er frei wird, wie er frei werden kann. Ach, betet für mich. Ich will doch raus aus dieser ganzen schrecklichen Bindung. Ich habe Ihnen vorher dieses Lied ausgesucht, ich bin durch die Welt gegangen, weil ich überzeugt bin, dass überall in der Welt und bei den schlimmsten Satanisten unter den jungen Leuten die Sehnsucht nach der Gabe des Heiligen Geistes groß ist. Und wir Christen sollten viel mutiger sein, in dem Siegeslauf des Evangeliums mitzuhelfen, dass heute Menschen frei werden aus diesen okkulten Bindungen und heraustreten und befreit werden. Wir haben in unserer Arbeit Hilfe Brüder immer auch wieder junge Theologiestudenten, gläubige junge Leute an bibeltreuen Ausbildungsstätten in Afrika ein Stipendium gegeben. Weil es ist ja für diese Kirchen ganz wichtig, dass man solche Leute hat, die auch eine gute Ausbildung haben, dann in ihren Kirchen eine führende Rolle haben können. Und da war einer dabei, Akimo oder wie hieß er, in Ghana. Und das war so ein brennender Zeuge Jesu. Als er mit seinem Studium fertig war, hat er gesagt, ich habe nur eine Leidenschaft. Ich will die Fetischbräute evangelisieren. Eine ganz schreckliche Sache. In Ghana, im tiefen Landesinneren, gibt es Zehntausende von jungen Mädchen, die werden im Kindesalter entführt, werden in Käfige eingesperrt, die nennt man Fetischbräute. Fetisch, das sind diese Zauberrituale, werden sexuell von diesen Zauberpriestern natürlich schrecklich missbraucht und die werden in diese Rituale eingespannt. Und dieser junge Mann hat gesagt, ich habe es erlebt, wo ich den schlimm missbrauchten Mädchen, die dort in Gefangenschaft leben, Jesus verkündigt habe, sind so viel frei geworden, gläubig geworden, Jesus, ihr ganzes Leben wurde verändert. Wir haben dem so ein kleines Motorrad gekauft und dann ist er losgefahren in den Busch und überall dort Und nach ein paar Monaten ist er bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Und dann schrieben uns die Afrikaner, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie diese Dämonenpriester triumphieren. Die Satansmächte haben gesiegt. Und dann standen die jungen Studenten am Grab und haben gesagt, jetzt erst recht. Jetzt treten wir in die Lücke und führen die Arbeit dort weiter im Innern Ghanas, damit der Sieg von Jesus proklamiert wird. Das ist der Geist von Apostelgeschichte 8. Wir lassen dem Teufel nichts mehr übrig. Johannes Gossner hat einmal bei seinen Missionaren gesagt, nicht eine Kräte soll er mehr kriegen. Wir wollen so arbeiten, dass die Mächte zurückweichen. Das ist der Geist des Evangeliums. Wir wollen uns von den dunklen Mächten gar nicht erschrecken lassen. Natürlich meinen sie, sie seien stärker, und sie sind es doch nicht, weil alle Gewalt Jesus gehört. Dass Jesus siegt, bleibt ewig ausgemacht. Und auch wenn die Welt noch seufzt unter der Macht der Finsternis, wir wollen den Sieg von Jesus hineintragen. Und ich bitte Sie, wo Sie auch sind, rufen Sie den Sieg von Jesus aus. Wir verkünden ein fröhliches Evangelium. Wir wollen gar nicht die dunklen Geschichten hören, die manche erzählen. Da geben wir dem Teufel viel zu viel Ehre. Wir wollen sagen, dass Jesus siegt und das oft auch durch manche Finsternis hindurchgeht. Und wir wollen glauben und harren, bis der Herr seinen Sieg aufrichtet. Wir haben da manches zu tragen und zu kämpfen, auch in unserer Umgebung. Und zum Schluss möchte ich Sie noch daran erinnern, an den großen Kampf, den ja die Christen in Ostafrika geführt haben, in der ostafrikanischen Erweckungsbewegung 1935, als die Ärzte dort in das Gebiet, das ist das heutige Ruanda, gekommen sind. Das war einmal deutsche Kolonie, Teil von Deutsch-Ostafrika, ist dann in die Belgier gefallen, dann in die Engländer. Dort in Ruanda, in der Stadt Matana, wo wir jetzt bald wieder einen Schreiner hinstecken, an diese alte Stätte, wo einst der Geist der Erweckung ausgebrochen ist. Und da war das in einer erstarrten Kirche. Und wie das in einer erstarrten Kirche ist, nicht nur, dass das geistliche Leben zurückgeht, sondern in dem Augenblick breitet sich die Finsternis. Da wird gelogen, da wird gestohlen, da regiert die Unwahrheit. Festo Kivensre, der Bischof, der uns immer so beschenkt hat mit seinem Evangelisationswort, hat es erzählt, auch in seiner Jugend, wie das war, als plötzlich in die Schulen das Evangelium von Jesus kam und die Schüler alle nachts nicht schlafen konnten, sondern Sünde bei Jesus bekennen mussten. Umgekehrt sind. Wie hat das alles angefangen? Da war ein Evangelist, der hat sich zurückgezogen, er hat gelitten an dem Zustand der Kirche und dann hat er sich ins Evangelium vertieft. Er hat einige Wochen sich Zeit genommen, hat gemerkt, ich muss umkehren, ich muss mein Leben ins Licht von Jesus stellen. Und als er das getan hat, ist er zu seinen Freunden an der Evangelistenschule, an der Bibelschule gegangen und hat ihnen einfach erzählt, welche Freude er an Jesus hat. Und ich sage, warum hast du so viel Freude? Und er hat gesagt, ihr müsst in eurem Leben das Großreine machen beginnen. Buße heißt Schuld bekennen. In Afrika ist es auch so schön, die haben zuerst das bekannt, wo sie untereinander im Streit lagen. Unter Christen lähmt das ja oft, wo die Gemeinschaft zerstört wird. Ich habe das selber noch erlebt, später in dieser ostafrikanischen Erweckungsbewegung, wenn man dann in Gruppen zusammensaß, da hat man gesagt, du, ich habe gestern mich furchtbar über dich geärgert. Und du weißt das gar nicht, aber ich bitte dich um Verzeihung. Und so können wir als Christen nicht zusammenleben, so kann uns der Herr nicht segnen. Und wie das zuerst in der Gemeinde erlebt wird, wollen das ausräumen, was uns trennt. Und das war ja dann so eine machtvolle Bewegung in Ostafrika, die über Jahrzehnte hinweg unzählige zu Jesus geführt hat. Weil Jesus wirken kann in einer gereinigten Gemeinde, die umkehrt und die sich lossagt von allem Bösen und Dunklen, von allem Widergöttlichen. Ich wünsche Ihnen das. Am Ende dieser Bibeltage, dass Sie selber sich losmachen von allen bitteren Gedanken, von allem Selbstmitleid, von allem Wehleidigen, aber auch von manchen bösen Gedanken, die sich immer wieder bei uns einschleichen, dass Jesus uns segnen kann, Was ist das für ein Zeugnis, wenn Jesus uns benutzt, wie damals diese Flüchtlinge, um in diesem Heidenland Samarien mit seinem schrecklichen Missglauben das Jesus-Evangelium so verkünden zu lassen? Was war das für eine Botschaft für die Apostel, als sie hörten, dort Samaria, ganz Samaria ist gläubig geworden. Das ist eine Nachricht, da ist was aufgebrochen. Und ich wünsche auch, dass durch sie viel Segen wieder hineingetragen wird in viele Städte, Dörfer, Häuser und Familien. Wir wollen beten. Lieber Herr, da sind wir so froh, dass du den Sieg errungen hast. Und die Macht der Finsternis kann gar nichts mehr tun. Und der Teufel kann auch nichts mehr festhalten. Wir wollen uns heute Abend ganz in deine Hand geben. Reinige uns durch und durch. Heute Morgen schon beim Abendmahl haben wir dir alles gesagt und du kennst auch die verborgenen Bindungen. Wir wollen dir gehören und von dir gesegnet sein. Und wir danken dir, dass wir auch viele Menschen um uns her frei machen dürfen von allen dunklen Dingen, die sie belasten. Du schaffst Neues, du kannst verändern. Dein Heiliger Geist will ohne Unterlass tätig sein, will auch durch uns hindurch wirken. Herr, gebrauche uns, wir wissen nicht, wie lange du uns noch Zeit lässt in dieser Welt, gebrauche uns, dass wir deine Zeugen sind und dass du viele noch zum Glauben an dich führen kannst. Lass den Siegeslauf des Evangeliums in unserem Ort, bei uns nicht abbrechen, sondern führe du ihn auch in unserem Land weiter. Darum bitten wir dich. Amen. Jetzt singen wir noch ein Abendlied. Das war in diesen Tagen so schön. 655. Christian Skriver hat viele Kinder verloren im Tod. Christian Skriver hat wunderbare Erbauungsbücher geschrieben. Sie lesen 1684. Aber diese Bücher von Skriver, die lese ich heute noch gern. Ganz wunderbare Bücher. Skriver war sogar einer der ersten, der die Anstöße zur Mission gegeben hat. Da gab es noch keine. Da hat er in seinen Predigten gesagt, da fahren die Kaufleute rund um die Welt bloß um Gold zu sammeln. Das kann doch nicht wahr sein. Und wir lassen die Leute, die Muslime und die dem Geisterglauben an ihn einfach ohne das Evangelium. Also es war noch bevor die ersten Missionare ausgereist sind. Christian Skriver, den Namen müsste ich merken und sein schönes Lied, der lieben Sonne, Licht und Pracht. 655.